müssen anfangen, weil wenn wir es jetzt nicht sichern, wir verlieren jeden Winter, wir verlieren mit jedem Unwetter Originalsubstanz von diesem Haus. Im Land der Schlösser und Herrenhäuser wäre das, glaube ich, ein wunderbares Beispiel für ein Herrenhaus, in dem man die Genese dieses Bundeslandes wunderbar ablesen kann und der Kulturlandschaft, weil es ein sehr gewachsenes und sehr ehrliches Haus ist. Es liegen seit mehreren Jahren fast 10 Millionen Euro bereit für die Rettung der Wasserburg Diewitz als kulturelles Zentrum. Also das alles hat direkt, wenn wir aus dem Fenster gucken, mit uns zu tun. Die sozialen Fragen, die Klimafragen, alles Dinge, die uns heute bewegen und die auch Generationen vor uns umgetrieben haben. Wir müssen Antworten finden. Das würde ich mir wünschen, dass wir aus verschiedensten Richtungen drauf gucken und sagen, wie wir unser Erbe in die nächste Generation tragen. Aber das Wollen allein reicht nicht. Jetzt müssen Entscheidungen her.
Du hörst den Gutshauspod. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
Heute sind wir mit dem Gutshauspod mal wieder im Norden unterwegs. Wir sind in Mecklenburg-Vorpommern, in Barth oder bei Barth und sind hier in der Wasserburg Diewitz verabredet für euch mit Dr. Gerd Albrecht.
Ja, herzlich willkommen auf der Wasserburg im Barther Land.
Herr Albrecht, bevor wir jetzt gleich über Diewitz sprechen, wollen wir Sie natürlich auch persönlich etwas besser kennenlernen. Sie haben Verwaltung gelernt, sind Doktor der Biologie und Leiter des Veneta-Museums. Das sind ja vielfältige Stationen. Wie sind Sie denn aber dann nach Diewitz gekommen?
Das war meine botanische Mission sozusagen. Ich habe ja lange an der Humboldt-Universität am Lehrstuhl für Botanik gearbeitet und hatte von daher den Auftrag bekommen, im Landkreis Vorpommern, damals Nordvorpommern, mich um die Gutsanlagen zu kümmern. Und schon das war eine berufliche Anknüpfung, aber schon vorher hatte ich eine Passion, das waren die Gärten, und habe durch meinen Großvater sehr viel von den alten Gutsanlagen und Gutsparken gehört und habe sie auch immer versucht zu verstehen.
Also sind Sie dann über die Parkanlage in Diewitz zur Burganlage gekommen?
Ja, es ist, glaube ich, so, wie es auch in den Häusern generell ist. Die Kraft dieser Häuser wächst aus dem Umland, also aus den Ackerflächen, fokussiert über die Garten- und Parkanlage, dann in den eigentlichen Diamant, das Haus selbst.
Aber das Thema Denkmale und kulturelles Erbe, das begleitet Sie schon eine ganze Weile.
Ja, das kann man so sagen. Man wird den heutigen Tag nur verstehen, wenn man das Gestern erlebt, verstanden hat. Und ich habe gerne meinen Großeltern zugehört, wenn sie in der Schummerstunde aus der guten alten Zeit erzählt haben, viele Sachen gelesen und fand dann darin immer einen Anknüpfungspunkt für das Jetzt und Heute.
Sie kennen ja das Haus nun schon sehr viele Jahre. Es gibt den Verein, der sich um die Erhaltung der Anlage bemüht. Wann gab es denn für Sie bzw. den Verein erstmals denn die Möglichkeit, als handelnder Akteur aufzutreten? Seit wann sind Sie also hier vor Ort?
Also das hat begonnen mit diesem Projekt über den Landkreis, wo ich in der Verpflichtung war, mich um die Guts- und Parkanlagen zu kümmern. Aber wie gesagt, die Beziehung dazu hatte ich deutlich davor. Und das war dann ja, dass ich in der Verantwortung war. Ich habe versucht, auf die damaligen Eigentümer Einfluss zu nehmen, dass sie das Haus zu Beginn zu sanieren. Das ist uns leider nicht gelungen. Auch alle Anforderungen, die wir den Eigentümern über den Landkreis gestellt hatten damals, waren ins Leere gelaufen. Und so kam dann irgendwann die Herausforderung, dass gesagt wurde, es müsste ein Eigentumswechsel geben, denn ein Privat würde in der Größenordnung, wie Diewitz nötig hat, keine Förderung möglich sein. Und so haben wir uns dann bemüht, das Haus für die öffentliche Hand zu erwerben.
Das war dann wann?
Das war 2009, 2008 haben wir damit angefangen. 2009 gab es dazu eine größere Untersuchung im Auftrage des Amtes Barth, die dieses Haus analysiert haben. Das waren sehr gute Wissenschaftler, Architekten, also das Architekturbüro Bassewitz, die haben damals am Schweriner Schloss gearbeitet und hatten aus der ganzen Bundesrepublik gute Leute zusammengefunden. Zum Beispiel die Statiker, die Gründungsuntersucher, Restauratoren, spannend. Also eine ganz vielfältige und sehr interessante Arbeitsgruppe, die sich mit dem Haus beschäftigt hatte und die dann 2009, 2010 zu dem Schluss kam, Diewitz ist ein außergewöhnliches Haus, es lohnt sich, mit ihm zu beschäftigen, aber es müsste sofort begonnen werden. Und da beginnt das Dilemma, also für pommersche, mecklenburgische Verhältnisse sind 10 Jahre sofort leider.
Können Sie uns die Anlage mal erklären?
Es ist ein ganz außergewöhnliches Haus insofern, als dass es vom frühdeutschen Turmhügel, also mit der Besiedlung dieser Region an der Barte, noch als Haus da ist. Und eigentlich auch schon in vorschriftlicher Zeit war natürlich in dieser Zeit Leben und hat auf dieser in der Nähe dieser Burg eine Goldmünze gefunden, die aus der Kaiserzeit, aus der römischen Kaiserzeit ist. Das spricht also wirklich dafür, dass es schon sehr, sehr, sehr lange besiedelt wurde. Und das, was mich jetzt in jüngster Zeit am meisten fasziniert hat, Untersuchungen der Geologen aus Greifswald, die jetzt nicht mal nur das Herrenhaus anguckten, sondern sagten, Mensch, wie kommt dieses Herrenhaus mit den schwierigen Gründungsverhältnissen in diese Region? Und die haben sich diese alte Moorlinse angeguckt, also nicht die letzten 700 Jahre, sondern die letzten 7000, die letzten 10.000 Jahre. Und das waren sehr, sehr schöne Befunde und Genese, also wie man auf Landschaftsveränderungen schaut und gar nicht nur Kulturlandschaft, sondern damals ja noch wirklich Landschaftsveränderungen, die fast durch Naturgewalten und wenig menschliche anthropogene Einflüsse erlebt hat.
Können Sie dennoch mal versuchen, für uns die Anlage zu beschreiben? Denn sie ist ja doch sehr vielschichtig und in verschiedenen Etappen errichtet worden und man sieht es ihr ja auch in gewisser Weise an.
Ja, also auf dieser Moorlinse zunächst erstmal zur Überwachung alter Handelswege der Wehrturm. Und den haben wir ja jetzt hier ganz imposant vor uns mit seinen 2,50 Meter starken Mauern. Dieser Wehrturm hat allen Unbilden, alten Kriegen und auch dem Moor widerstanden. Also der ist da, ist dann irgendwann umgebaut worden. Das ist sehr gut auch ersichtlich und auch durch die Archive dokumentiert. 1480 haben dann, nachdem die Diewitze nicht mehr auf der Burg waren, die Familie Krakewitz das Haus umgebaut. Und der alte Krakewitz hat damit das erste feste Haus im Barther Land geschaffen, was heute noch sichtbar ist. Und nach diesem festen Haus, diesem wunderbaren Renaissancegiebel, der noch zu sehen ist, gab es dann einen klitzekleinen Verbindungsbau zu einem weiteren Haus, in dem man gut wohnen konnte. Denn der Wohnturm selbst mit seinen 2,50 Meter starken Mauern war, naja, nicht wirklich gemütlich warm. Und so hatte man also im Nachbarhaus dann einen Wohnbereich und dann sind nochmal wieder 100 Jahre vergangen nach dem 30-jährigen Krieg. Maikäfer fliegt, Vater ist im Kriege, Pommerland ist abgebrannt und so war auch Diewitz runtergebrannt und man hatte dann große Mühe, es wieder erstehen zu lassen und hat es aber dann gleich erweitert, also an das feste Haus nochmal einen größeren Flügel angebaut, der sich heute als der große Barockflügel von Diewitz abzeichnet. Und dann war immer noch nicht genug. Die Jahre vergingen, nach der Barockzeit ist dann im Biedermeier nochmal richtig losgelegt worden und in der Zeit der Romantik entstand dann ein Flügel, der sozusagen als Wohnflügel genutzt wurde und nochmal ein Verbindungsbau, der jetzt die Gesamtgestalt des Hauses reflektiert.
Was kann man aus diesem Gebäude lernen? Was macht denn seine überregionale Bedeutung aus und was unterscheidet es vielleicht von anderen Häusern dieser Art?
Das Haus, das seine Väter einst gebaut, reißt man nicht ab, sondern man baut's, wie man's am liebsten schaut. Umbauen ist erlaubt, Abriss ist Frevel und Erhaltung oberstes Gebot. Und das kann man an Diewitz eigentlich wunderbar ablesen. Also jede Generation hat es sich wohnlich und gut getan, aber es war auch sehr häufig auf Messerschneide. Und wir kennen die Inventare und wissen, dass es nicht immer goldig zugegangen ist und keine tollen Zeiten waren auf Diewitz. Und das ist das, was es eigentlich sehr ausmacht. Dieses Haus ist sehr ehrlich in seiner Genese. Wie ein Gesicht einer reifen Persönlichkeit kann man also seine Geschichte wunderbar daran ablesen. Und es macht es gerade so liebenswert, dass es eben viel durchlebt hat und diese Geschichten auch bereit ist zu erzählen, wenn man genau hinschaut.
Nun sind wir vorhin ja schon mal durchs Haus gegangen und haben dabei tatsächlich auch einige Befunde und verschiedene Zeitschichten sehen können. Wie ist denn die Quellenlage zum Haus?
Ja, das ist eigentlich auch eine ganz erfreuliche Situation, da wir in Diewitz nicht nur die Baugeschichte selbst wunderbar studieren können, sondern es gibt ein Archiv. Einer der letzten Eigentümer, der Graf von Krassow, hat sein gesamtes Gutsarchiv damals ins Landesarchiv nach Stettin gegeben und die Stettiner Kollegen waren bereit, das nach Greifswald zurückzugeben, sodass wir also da eine sehr gute Quellenlage haben. Die Inventare hatte ich schon erwähnt, also die sind jetzt übersetzt worden, transkribiert worden, muss man richtigerweise sagen, und wir haben uns damit beschäftigt. Einzigartig. Und dann gibt es den zentralen und wohl interessantesten Raum in der Barockflügel des Hauses, die alte Bibliothek. Und die ist auch ganz, ja, berühmt-berüchtigt und oft zitiert, also mit ganz, ganz vielen Sammelbänden und Inkunabeln, also ein spannendes Gedächtnis der Zeiten.
Welche Nutzung erfuhr denn das Haus im 20. Jahrhundert und dann vor allen Dingen in der Nachkriegszeit?
Das ist das relativ typische Schicksal. Also bis zur Enteignung 1945 war das Haus in privater Nutzung und dann mit der Umsiedlung aus Hinterpommern, Schlesien und so weiter sind sehr, sehr viele Vertriebene ins Haus gekommen. Das Haus wurde übernutzt, aber trotzdem belebt und viele, viele Leute, die Unterkunft gefunden haben in dem Herrenhaus, erzählen heute noch davon oder wenn sie dann auf den Führungen sind und berichten von den interessanten Erlebnissen auf dem Spukschloss in Diewitz.
Wie veränderte sich denn das Erscheinungsbild des Hauses in der Nachwendezeit?
Es war mehr oder weniger leergezogen. Noch in den letzten DDR-Zeiten hatte man eigentlich längst erkannt, dass es ein ganz besonderes Haus ist. Und man wollte schon in den 80er Jahren gab es Pläne, das Haus leer zu ziehen und für kulturelle Zwecke umzubauen. Das war, fand ich ganz interessant jetzt bei der Recherche. Man hatte ja auch schon diesen Tiergarten in den wunderschönen Landschaftspark gelegt und hatte gemerkt, dass das eigentlich keine gute Nutzung ist mit dem Tiergarten direkt im Landschaftspark. Und es gab Pläne, das Haus zu sanieren und einen größeren Tiergarten vor den eigentlichen Park- und Landschaftsflächen anzulegen, um damit auch eine attraktive Nutzung für das gesamte Areal zu haben. Eigentlich ein sehr interessanter Aspekt, der aber dann durch die Wendezeit nicht umgesetzt werden konnte. Und mit der Wende sind dann die letzten Bewohner ausgezogen, das Haus privatisiert worden. Und leider ist es dem damaligen Besitzer nicht gelungen, das Haus eben in einem Zustand zu bringen, den es verdient hätte. Und das war dann leider sehr verhängnisvoll die nächsten Jahre.
Wir müssen, glaube ich, noch über einige Namen hier sprechen. Das preußische Königshaus, das spätere Kaiserhaus, war ja des Öfteren in Diewitz zugegen. Und der Park ist angelegt worden durch einen Gartenarchitekten aus Berlin. Was kann man denn zu den Beziehungen der Bewohner hier in Diewitz sagen?
Ja, also das ist schon außergewöhnlich, weil es eben ein Haus ist, das von großer Kontinuität und immer von Beamten oder Adligen höheren Ranges bewohnt oder genutzt. Die sind damit belehnt worden. Also das trifft sowohl in die Zeit der Rügenfürsten als auch der Pommernherzöge und später der schwedischen Zeit. Sie sind jetzt haben nach dem 19. gefragt, aber auch im 19. war das so, nachdem also Schwedisch-Pommern 1815 zu Preußen kommt, haben also die preußischen Könige und Kronprinzen, wenn sie dann nach Pommern fuhren, sind sie nie an Diewitz vorbeigefahren. Also alle haben, wenn sie Bad besucht haben, auch ihre Reise über Diewitz gemacht. Da gibt es sehr schöne Beschreibungen, wie die Kutschen dann aus dem blumenbegrenzten Bad unter Fackeln in Diewitz einziehen oder auch in Schlemin. Also das sind sehr, sehr schöne Beschreibungen. Wenn es gibt einige Aufnahmen aus dem Inneren des Schlosses, wo man das auch ganz gut dokumentiert und sehen kann.
Und der Park?
Der Park ist hochspannend. Der ist aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also es gibt einen alten Barockgarten, den sogenannten Lustgarten, dann den Baumgarten. Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nachdem Diewitz sozusagen zum Mustergut sich entwickelte, wo Landwirtschaftsreformen durchgeführt worden sind, gab es dort eine sehr gute gärtnerische Ausbildung. Der spätere preußische Hofgartendirektor Ferdinand Jülke hat da seine Ausbildung genossen, aber auch August Siebert, der dann den Palmgarten in Frankfurt am Main begründet und arbeitet, hatte hier seine erste gärtnerische Ausbildung. Angelegt ist dieser Garten durch Gustav Meyer, einen großen Berliner, der erste Berliner Gartenbaudirektor, der in der direkten Nachfolge oder der beste Schüler von Linné war. Und wenn wir heute durch den Tiergarten gehen oder den Mali-Garten in Berlin, dann haben wir wunderbare Gartenanlagen vor uns, die auf märkischem Sand stocken. Hier auf dem fetten pommerschen Lehm sind die Bäume, die Meier in die Erde steckte, viel kräftiger gewachsen. Und wir haben heute einen unheimlich wunderbaren Altbestand an Linden, Ulmen, Röstern, also wirklich einzigartig und tolle Formungen auch der Wasserläufe, so wie wir sie aus dem Tiergarten von Gustav Meyer kennen.
Das Erscheinungsbild des Hauses hat sich ja vor allen Dingen in der Nachwendezeit so dramatisch verschlechtert. Und da würden wir ganz gerne mal von Ihnen erfahren, ob Sie das so als ein typisches Nachwendeschicksal für so ein Haus bezeichnen würden.
Leider muss ich die Frage fast bejahen, weil es ist eine unglückliche Situation gewesen, dass man in der Nachwendezeit die Flächen der Gutsanlagen von den Häusern getrennt hat. Und das war natürlich so, wie ich es vorhin schon sagte, die Flächen haben die Kraft über die Gartenanlagen in die Häuser gegeben. Und nun, wo diese Häuser, die natürlich keine ökonomische Basis mehr hatten, hat man ihnen natürlich auch ihre Kraft entzogen. Wenn jetzt potente Leute gekommen sind, die die Kraft per Finanzen mitgebracht haben, dann ging es den Häusern gut. Wenn diese finanzielle Kraft nicht dabei war, haben es die Häuser allein nicht schaffen können. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Und deshalb sind sehr, sehr viele Häuser nach 1990 in einem sehr in schwierigen Situationen gekommen. Die Übernutzung zu DDR-Zeiten war nicht unbedingt schön, aber sie hat dafür gesorgt, dass die Dächer dicht waren und zumindest die Häuser soweit in Ordnung. In Diewitz kommt hinzu, die schwierige Situation hat dort nicht erst nach der Wende begonnen, sondern mit den 70er Jahren mit den ganz starken Melioratiorsarbeiten. Diese Melioratiorsarbeiten haben dazu geführt, dass ich sprach davon, dass Diewitz sozusagen in einer moorigen Landschaft gewachsen ist. Und mit der starken Melioration gab es Moorsackungen. Diese Moorsackungen haben dazu geführt, dass das Haus, das auf Eichenpfählen steht, gefährdet wurde. Und das hat dann zu diesen großen Gründungsproblemen und Rissen geführt. Und deshalb auch der große Wunsch, dass wir zunächst erstmal den Wasserhaushalt in der Gegend wieder in Ordnung bringen können, damit diese Gründungsprobleme nachlassen.
Also Melioration muss man, glaube ich, nochmal erklären. Das ist die Trockenlegung für die Zwecke der Landwirtschaft.
Genau, also um landwirtschaftliche Flächen gut nutzen zu können, Wiesen gut nutzen zu können, hat man gerne das Grundwasser leicht abgesenkt, damit man diese Feuchtigkeit Probleme nicht hat, aber man muss natürlich sagen, dass jeder Taler natürlich zwei Seiten hat und dieses Absenken des Grundwassers hat gerade auf moorigen Boden zur ganz starken Moordegeneration geführt, aber auch dazu, dass das Grundwasser sich generell in Teichen abgesenkt hat, was ökologisch gesehen nicht gut ist, weil damit Lurche kein Biotop mehr haben, Feuchtwiesen trocken gefallen, der Rückstau in den Wäldern nicht mehr da ist und so. Also das sehen wir heute sehr ambivalent und wir versuchen ja auch weitestgehend Moor- oder Flussrenaturierungen wieder so hinzubekommen, dass wir das Wasserrückhaltevermögen steigern können. Und da wäre Diewitz zum Beispiel auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass man diese Naturräumlichkeit und die Kulturlandschaft in einen guten Ausgleich bringen kann. Das sehen wir eigentlich als eine der interessantesten Ansätze, die man mit Diewitz fahren kann. Die ökologische Vielfalt, die zum Beispiel der Park bietet, die diese Kulturlandschaft bietet, diese Wiesenflächen, diese Weiträumigkeit, das sind eigentlich die großen Potenziale. Es geht nicht nur um das Haus selbst, sondern man muss auch immer die Fläche und die Genese dieser gesamten Landschaft sehen, weil nur dadurch gibt es diesen Diamanten und den sollte man auch als solchen erkennen und bewahren.
Herr Dr. Albrecht, Sie kommen ja hier aus der Region. Wann waren Sie denn das allererste Mal in Diewitz drin?
Ja, also als Kind, so gehört sich das bei Diewitz, weil schon die alten Grafen haben einen Gutskindergarten betrieben und haben gesagt, die Jugend sind die Zukunft und haben nicht nur Gottesdienste in ihrem Schloss gefeiert, sondern vor allen Dingen auch immer die Kinder und Schüler mit in die Bibliothek genommen. Also das ist eine ganz große Geschichte, dass man die Jugend auf das, was da ist, auch wirklich in Anführungszeichen prägt, dass sie es kennenlernen, schätzen lernen. Und wenn man das tut, dann wird man auch dafür sorgen, dass die nächste Generation das auch erleben darf, weil es einen so geprägt hat.
Erinnern Sie sich denn noch an die Gefühle, die Sie damals hatten?
Ja, also Diewitz war für mich gar nicht damals, also als Kind nicht das Größte, weil ich hatte andere Häuser aus der Nähe gesehen. Also ich komme selber aus, bin geboren im Herrenhaus von Starkow und das ist sozusagen meine allererste prägende Kindheitserinnerung. wie ich da die Treppen runtergefallen bin. Und insofern, es war natürlich sehr eindrücklich und ein sehr verwunschenes und verwinkeltes Haus, in dem ich mich bis heute ab und zu verlaufe in Diewitz, weil mit so viel Umbauphasen weiß ich dann immer nicht, in welchem Jahrhundert steckst du denn jetzt gerade.
Gibt es denn heute noch Erinnerungen an Ihre Kindheit, wenn Sie sich hier durch die Räume bewegen?
Ja, sogar mehr als nur an die Kindheit. Ich erinnere mich vor allen Dingen an Menschen und Begegnungen. Also viele, viele, die davon erzählen oder wenn ich lange genug in den Kindheitserinnerungen der Crassus nachlese, dann sehe ich die plötzlich auch vor mir. Also das fängt dann irgendwann an, lebendig zu werden.
Sie kennen das Haus belebt, also weitgehend intakt. Und Sie kennen das Haus in einem Zustand, wie es heute ist, wo es all Ihre Aufmerksamkeit bündelt. Wie kamen Sie denn jetzt erneut in dieses Haus rein?
Na, schon dadurch, dass wir diesen Verein begründet haben und uns klar war, dass es sich um ein kulturelles Kleinod der Region, eigentlich weit über die Region hinaus handelt. Und wir haben dann natürlich angefangen, uns über den Verein und mit sehr vielen anderen Interessierten in die Quellen einzuarbeiten. Und irgendwann sind wir auch auf die alten Eigentümer gekommen und konnten dann sozusagen durch die Fotoalben uns durcharbeiten und die Gespräche führen mit Menschen, die dort gelebt haben. Also wenn wir jetzt zum Tag des offenen Denkmals das Haus öffnen, kommen sehr häufig Leute, die hier gelebt haben, die eine Beziehung dazu haben, die von ihren Großeltern erzählen oder wie auch immer. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte, die also mit dem Haus, mit der Landschaft, mit dem eben als Kind dort gewesen zu sein, die das erlebt zu haben, schon noch wieder aufflackern.
Die Bedeutung des Hauses, die ist ja nicht wegzudiskutieren und die ist inzwischen auch vielfach anerkannt. Der Weg, das Haus zu erhalten und zukunftsfest zu machen, ist in Diewitz aber sehr lang. Der Verein hat die Wasserburg 2015 übernommen, aber die Initiative, die reicht ja doch noch mal sehr viel länger zurück ins Jahr 2007. Seinerzeit hat der Landkreis eine Studie in Auftrag gegeben. Warum aber hatte es das Haus bislang so schwer gehabt?
Immer noch so schwer. Ja, also diese Studie war wirklich fundamental und wichtig und auch sehr ergebnisreich, aber führte dazu, dass der Bund A die Einstufung zum nationalen Denkmal umsetzen konnte. Der Bund war auch bereit, eine größere Summe bereitzustellen. Also es liegen seit mehreren Jahren fast 10 Millionen Euro bereit für die Rettung der Wasserburg Diewitz als kulturelles Zentrum. Aber was die Region bisher leider nicht leisten konnte, ist die Gegenfinanzierung. Der Bund kann nur 50% finanzieren. Die weiteren 50% müssten aus der Region kommen. Und die Region, ja, sieht sich im Augenblick nicht in der Lage, diese Mittel aufzubringen. Das ist das Problem, was wir miteinander haben. Also wir bräuchten unbedingt wenigstens den Anfang. Wir müssen anfangen, weil wenn wir es jetzt nicht sichern, wir verlieren jeden Winter, wir verlieren mit jedem Unwetter Originalsubstanz von diesem Haus. Und es wäre eine Sicherung dringend, dringend erforderlich. Und das ist das, was wir uns wünschen. Natürlich eine dauerhafte Nutzung, da sind wir dran. Wir haben mehrere Nutzungskonzepte erarbeitet. Das, glaube ich, ist nicht das Problem, sondern wie man so ein Haus dann auch längerfristig betreibt. Und ich glaube, das ist das, wovor die Region im Augenblick zurückschreckt, aber auch nicht bereit ist, mit uns in einen wirklichen Dialog zu treten und zu sagen, okay, wenn wir mal in die Richtung und in die Richtung gucken, also die Kräfte wirklich bündeln, das würde ich mir wünschen, dass wir aus verschiedensten Richtungen drauf gucken und sagen, wie wir unser Erbe in die nächste Generation tragen.
Wenn Sie jetzt von Regionen sprechen, sprechen Sie da vom Bundesland oder von der Landkreisebene oder möglicherweise von einem Planungsverband, den es hier vielleicht gibt?
Ja, der Planungsverband hat ja eine eigene AG Gutsanlagen, der beschäftigt sich seit langem und bemüht sich sehr. Also da kann man überhaupt keine Vorwürfe machen. Der Landkreis war eine relativ harte Nuss, aber hat auch jetzt signalisiert, der Kreistag hat Beschlüsse gefasst, dass es vorwärts gehen soll. Das Amt war ja Pionier der ersten Stunde, die Gemeinde und das Amt haben reagiert. Da, wo es im Augenblick wirklich hakelt, ist das Land Mecklenburg-Vorpommern. Also dort sind wir bisher leider immer auf Granit gebissen und ja, man muss ein bisschen leider auch sagen, Schwerin guckt nur bis zur Recknitz. Also es sind sehr viele Anlagen, 17, 18 Anlagen, die in Mecklenburg-Vorpommern im mecklenburgischen Teil in gutem Zustand sind und saniert sind und hier im Vorpommerschen sieht es leider nicht so gut aus. Aber immerhin, es ist jetzt begonnen worden, aber wir haben da noch einen großen Nachholbedarf.
Aber wie kam es dann zur Vereinsgründung? Wie haben Sie Mitstreiter gefunden?
Ich glaube, weil das Haus selbst viele, viele Freunde hat, war das gar nicht so schwierig, Mitstreiter zu finden. Aber wir haben natürlich gehofft, dass wir auch noch eine andere Form von Unterstützung bekommen, weil uns klar ist, dass das keine Aufgabe für einen Förderverein ist. Also diese Aufgabe ist so groß, dass man sie in der Form nicht leisten kann. Ich bin gleichzeitig ja auch Vorsitzender im Verein in Starkow. Das ist eine Dimension, die man schaffen kann als ein Förderverein über lange Zeit. Aber die Diewitzer Kulturgüter sind einfach viel zu umfangreich. Wir haben das Haus, das große Probleme hat. Wir haben einen einzigartigen Landschaftspark. Wir haben diese große Bibliothek, das Inventar, was zum Teil im Kulturhistorischen Museum in Stralsund ist. Wir haben diese große Bibliothek. Es würde sich lohnen, mit dem Archiv an dieser Stelle wirklich mal exemplarisch ein Haus zu entwickeln, was die Genese dieser Region widerspiegelt. Im Land der Schlösser und Herrenhäuser wäre das, glaube ich, ein wunderbares Beispiel für ein Herrenhaus, in dem man die Genese dieses Bundeslandes wunderbar ablesen kann und der Kulturlandschaft, weil es ein sehr gewachsenes und sehr ehrliches Haus ist.
Welche Rolle spielt denn das Haus im Bewusstsein der Bevölkerung hier vor Ort?
Das ist unterschiedlich. Also bei Leuten, die wirklich mit dem Haus groß geworden sind, eine Beziehung dazu haben, da ist das sehr, sehr inniglich. Also die wünschen sich das sehr dringend und eindringlich. Aber es gibt natürlich auch viele Einwohner, die sozusagen dazugekommen sind. Und für die ist es schwierig. Also wenn man das Haus heute sieht, kann ich mir auch gut vorstellen, es sieht nicht einladend wie ein Märchenschloss aus. Das muss man ehrlicherweise sagen. Die Zufahrt ist im Augenblick auch ein bisschen schwierig. Insofern muss man sich in Diewitz erst auf dem zweiten Blick wahrscheinlich verlieben, es erkennen. Und dann ist eine sehr intensive Beziehung da. Aber es bietet natürlich ein großes Potenzial.
Häuser dieser Art können ja durchaus auch kleinteilige Ankerpunkte in der Region oder im ländlichen Raum darstellen. Ist das ein Thema für Sie?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, es ist im wahrsten Sinne ein Ankerpunkt. Also einmal aus historischer Sicht die Wurzel, es ist das steinerne Gedächtnis der Region, wie ich so sage. Aber es bietet eben auch genau, wenn man Diewitz genau anschaut, ganz viele Antworten auf Fragen, die sich jede Generation gestellt hat. Wie gehen wir mit Landschaft um? Wie entwickeln wir die Ökonomie der Landwirtschaft? Welche ökonomischen Voraussetzungen müssen wir mitbringen? Also diese Denkzentralen, die sind dort immer passiert. Also in Diewitz war also nicht nur die Ökonomie, die Landwirtschaftsreformen, gärtnerisches Mustergut, sondern auch soziale Geschichten sind dort sehr viel gedacht worden. Der Wiechern, den wir alle vom Adventskranz kennen, im Rauenhaus in Hamburg, der ging in Diewitz ein und aus und hat dort auch soziale Reformen mit den Crassus entwickelt und fortgeschrieben. Und ich glaube, das sind alles Fragen, die wir heute für den ländlichen Raum beantworten müssen. Wir leben auf einer Moorinsel. Wir wollen die Moore wieder regenerieren. Also das alles hat direkt, wenn wir aus dem Fenster gucken, mit uns zu tun. Die sozialen Fragen, die Klimafragen, alles Dinge, die uns heute bewegen und die auch Generationen vor uns umgetrieben haben. Wir müssen Antworten finden. Und diese Antworten werden wir nur im Dialog und in Auseinandersetzungen mit ganz konkreten Fragen finden. Und ich glaube, das lehrt uns dieses Haus. Das zeigt das Haus und es bietet Möglichkeiten. Und die sollten wir ernst nehmen und annehmen.
Einige dieser Potenziale haben Sie ja auch schon in der Nutzungskonzeption dargestellt. Kann man da schon einige Dinge anreißen?
Wir haben genau das als eine der Fragen gesehen. Also wir haben im letzten Jahr mit einem Moorschutzprogramm begonnen rund um Diewitz. Und wir wollen versuchen, dass wir diese Fragen, die sogenannten gegensätzlichen Dinge zwischen Ökonomie und Ökologie hier einfach mal auflösen und sagen, es muss kein Gegensatz sein. Also wir werden diese ökologischen Fragen in einer Art und Weise beantworten müssen, dass Natur und wir als Menschen gut miteinander auskommen. Und wie wir diese Fragen beantworten, das wollen wir in Diewitz versuchen. Und ich glaube, dass das auch möglich wird und möglich sein könnte. Also auch dieser relativ sanfte Tourismus in Anführungszeichen, dass man sich seiner Geschichte, seiner Natur, der Ökologie nähert, es dort wirklich erleben kann und aufsaugen kann und sich einlassen kann. Das ist das, was wir uns für dieses Haus und für die Umgegend wünschen. Und sehr reizvoll natürlich die Lage an der Barthe. Auch das, also die Barte, die dann über den Barther Bodden in die Ostsee verschwindet, ist sehr, sehr spannend. Und als wir jetzt uns mehr damit beschäftigt haben und merkten, dass der Zander von der Ostsee direkt zur Wasserburg kommt, um sein Laich abzulegen, hat uns das auch sehr gefreut. Und das soll er natürlich auch in Zukunft noch tun können.
Als Sie damals das Haus übernommen haben als Verein, was waren denn die ersten wesentlichen Entscheidungen, die Sie hier getroffen haben?
Das erste war natürlich dachdicht und das ist uns auch mehr oder weniger gelungen. Das Geld reichte nicht. Wir hatten dann sofort eine Liederförderung bekommen. Also zusätzlich zu diesen Bundesmitteln eine Liederförderung haben wir gemacht. Wir haben dann mit der Liederförderung die größten Schäden im Dach beseitigt. Wir haben die leider durch den Schwammbefall verrotteten Balken gestützt. Also solche Sicherungsmaßnahmen sind sofort durchgeführt worden. Wir haben mit dem Nutzungskonzept begonnen. Wir arbeiten also in der Region ganz stark. Also LIDA, ein regionales ländliches Programm, hat uns immer sehr unterstützt. Der Landkreis ist jetzt dabei, uns zu unterstützen. Also der Bund hat uns unterstützt. Wir sind über Europa Nostra sogar als eins der mit einem Negativpreis begleitet worden, indem wir zu den 15 gefährdetsten Denkmälern Europas gezählt werden. Das ist wahrlich keine Auszeichnung, aber es hat eine große Aufmerksamkeit gebracht. Aber auch diese Aufmerksamkeit hat nicht dazu ausgereicht, die Herzen in Schwerin zu erweichen. Die sind immer noch steinhart.
Welche Herausforderungen gibt es denn im Bereich der Instandsetzung? Es gibt verschiedene Jahrhunderte und es gibt verschiedene Bauphasen. Und vorhin, als wir durchs Haus gelaufen sind, da haben Sie uns einen Bereich gezeigt, der relativ abgesagt ist. Und ich würde von mir aus sagen, man hat es richtig körperlich gespürt. Können Sie uns dazu noch etwas sagen?
Ja, das muss man vielleicht. Ich habe das am Papenhof auch gemacht, diese Erfahrung. Je jünger die Bauteile, die man baut, je schlechter sind sie gegründet. Das Mittelalter steht fantastisch. Auch im Barock hat man noch relativ gut gegründet. Aber was man im 19. Jahrhundert gemacht hat, ist relativ leicht gegründet. Und man hatte einfach wahrscheinlich vergessen, dass man auf einer Moorlinse steht und hatte das doch ein bisschen unterschätzt. Und insofern sind diese Bauteile des 19. Jahrhunderts relativ abgängig und man muss eben sagen, nach diesen millerativen Eingriffen in die Landschaft sind diese Eichen gefährdet und deshalb gibt es diese Gründungsprobleme. Also da muss man wirklich dran.
Sie stehen vermutlich auch vor der Herausforderung, die Kofinanzierung einzuwerben.
Das ist das größte Problem. Also das im Bundesland, also 10 Millionen sammelt man nicht mal einfach so zusammen. Das geht nur mit Unterstützung des Landes und das Land hat sich noch nicht in der Form bekannt, noch nicht mal zu einer Grundsicherung. Und das ist das, was ich kaum verstehen kann, weil wir reden von einem Baudenkmal nationaler Bedeutung. Die Region Europa Nostra, alle haben gesagt, wir müssen, auch das Land sagt auf dem Papier, wir müssen. Aber in dem Augenblick, wo wir die Sicherungsarbeiten beginnen wollen, wird dann immer gesagt, nein, uns Nutzungskonzept reicht uns nicht und so weiter. Aber ein Denkmal muss man nicht nutzen. Es wäre schön, wenn man es nutzen kann, aber erstmal muss man es sichern und erhalten. Und wenn es dann erhalten ist, werden wir auch eine Nutzung dafür finden. Und wir haben sehr gute Nutzungsideen, die wir, und das ist Voraussetzung des Einsatzes von Bundesmitteln, als kulturellen Leuchtturm in Ostdeutschland wollen. Und wenn wir das wollen, ist eigentlich die öffentliche Nutzung klar.
Wo steht denn das Projekt aktuell? Was haben Sie von Ihren Plänen bereits realisieren können?
Wie gesagt, wir haben mit der Sicherung des Hauses begonnen, also die Dachgeschichte, aber es reicht nicht aus. Also wir haben neue Löcher nach neuen Stürmen, also es ist leider offensichtlich. Wir haben mit den denkmalpflegerischen Zielstellungen begonnen, wir haben das Haus sehr gut untersucht, wir haben also die Zielstellung für das Haus erstellt, wir haben die Zielstellung für den Park erstellt, wir haben mit den Sicherungsarbeiten am Haus und im Park auch beginnen können. Denn auch beim Park ist es so, dass man ganz vorsichtig zunächst den Wildwuchs entfernen muss. Man kann das nicht mit einmal tun. Man muss also ganz allmählich den Rückbau tun. Das sieht auch immer alles ein bisschen gefährlich aus. Es ist beim Renovieren ja auch nicht anders. Also man muss einfach Rückschnitt an Bäumen, die großen Solitäre bedrängen, die alten Sichtachsen wieder freischneiden. Das alles ist uns gelungen. Was aber uns doch noch sehr unzufrieden sein lässt, weil wir wirklich sehen, wie der Verfall zunimmt. Und diesen Verfall können wir als Verein nur dann aufhalten, wenn wir mit unseren Beitragsmitteln ist das nicht zu leisten. Wir haben eine Menge Geld eingeworben. Wir sind jetzt bei über 10 Millionen, die der Verein eingeworben hat. Aber ohne Kofinanzierung und ohne das Go des Landes können wir keine Sicherung am Haus durchführen. Und das ist das, was uns sehr bedrückt.
Was auch nochmal wichtig ist, ist ja das Thema der Wiedervernässung. Wir haben ja die Melioration und die dadurch verursachten Probleme in der Gründung. Gibt es da einen neuen Fortschritt zu verzeichnen?
Ja, da sind wir sehr dankbar. Das Land legt ja diese großen Renaturierungsprojekte zu den Mooren auf, auch die Flussrenaturierung. Und da hat die Gemeinde Diewitz einen Bewilligungsbescheid bekommen. Wir arbeiten sehr eng mit der Gemeinde zusammen und auch mit dem Landkreis. Und insofern sind wir da dran. Also es wird in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr, im März, wird die Renaturierung der Moorflächen hoffentlich umgesetzt sein. Und dann gehen wir davon aus, dass wir stabil wieder mehr Wasser im Wasserburggraben haben. Und damit ist die Voraussetzung für die Gründung deutlich besser.
Nun arbeiten Sie schon so lange an diesem Haus. Und ich würde sagen, es ist sehr, sehr gut erforscht. Welche Spuren hat denn die Zeit hier hinterlassen?
Ich hoffe, Sie sprechen jetzt nicht auf die Risse an. Also da sind natürlich eine Menge Befunde. Wir haben vor 2 Jahren ein Bader Bibliotheksgespräch machen können, wo wir alle wissenschaftlichen Ergebnisse, die wir erarbeiten konnten, auch mal als kleines Buch zusammengetragen haben. Ich habe Ihnen das auch mitgebracht, aber ist jetzt also eine sehr interessante kleine Publikation, wo von den Archiven über die Inventare bis zu den bauhistorischen Untersuchungen eigentlich eine Menge zusammengetragen werden konnte. Und darauf aufbauend hoffen wir, dass das wieder durch viele, viele Menschen erlebt werden kann. Sie sind ja gemeinsam durchgegangen. Sie haben gesehen, wie die Wände anfangen zu erzählen, wie jedes Holz, jedes Fenster und jede Wand in den einzelnen Schichten und die Putze dann plötzlich sich durch die Jahrhunderte Geschichten erzählen. Und dann gibt es den berühmten Blutstein von Diewitz, der ganz traurig blutet, aber die Geschichte erzähle ich Ihnen jetzt nicht. Das müssen Sie einer Mondnacht erleben, denn auch Dosette hat dort gemalt und hat in seinen romantischen Mondscheinnächten natürlich irre Bilder von Barte und Nebel und der fernen Marienkirche gezeichnet.
Wenn Sie zurückschauen, gibt es Dinge, die Sie immer wieder so tun würden oder die Sie nicht mehr so tun würden?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Fachwerkhaus wie die Schule, die ich selbst saniert habe, nochmal so anfangen würde. Deshalb habe ich großen Respekt vor der Wasserburg Diewitz und den Aufgaben, die vor uns stehen. Aber ich würde es immer wieder tun, weil es nichts anderes gibt, wo man sich die Vergangenheit, die Geschichte und die Zukunft so miteinander verbinden kann, wie wenn man sozusagen tätig wird an diesen Dingen, die wir von unseren Altvorderen übernommen haben und als Verpflichtung sieht, wie es in der nächsten Generation weitergehen kann. Also ich wünschte mir so sehr, dass die jungen Leute dieses Handwerk, was wir jetzt mit der Bauhütte, mit den Franzosen, mit der Stettiner Bauhütte, mit unserer Stiftung Denkmalschutz an diesem Haus gemacht haben, wie viel Erfahrung gesammelt werden kann, wie viel Austausch, wie viel Freundlichkeit und Menschlichkeit daran mitwächst an diesen Steinen. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass man nicht nur die Steine überleben lässt, sondern die Geschichten, die dran hängen und die neuen Geschichten schreibt, indem man tätig wird an diesen Dingen.
Nun sind schon ein paar Stichworte gefallen. Wie kann man Diewitz jetzt erleben?
Ja, indem man einfach hinfährt und es anschaut. Aber natürlich im Augenblick ist es in so einem so schlechten Zustand, dass man erstmal enttäuscht ist und zum Zweiten oft vor verschlossener Tür steht. Also wir schaffen es als Verein im Augenblick nur, es zu den Tagen des offenen Denkmals oder zu Tag der offenen Gärten offen zu halten. Wir haben einen Hausmeister vom Verein, der lässt einen gerne auch mal rein, wenn man mit dem Fahrrad davor steht. Aber es ist eben noch kein öffentliches Haus. Da müssen wir wieder hin, das ist unser Ziel. Insofern erlebt man es im Augenblick in einem traurigeren Zustand. Aber wenn man sich einlässt dann und einen sonnigen Tag erwischt, dann wird es auch durchaus strahlen.
Aber der Kalender, der bietet durchaus auch ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen, hatte ich gesehen.
Ja, wir versuchen natürlich möglichst viel, aber da sind unsere Kräfte auch begrenzt. Aber wir versuchen das und es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit anderen Projekten, die ich so betreibe, also Bart und Starke und so, da ist jede Woche was los, das schaffen wir in Diewitz im Augenblick noch nicht. Aber das ist auch für das Haus im Augenblick noch gar nicht möglich, weil es eben in so einem bedrohten Zustand ist.
Was bedeutet es für Sie, ein Teil dieses Denkmals zu sein?
Oh, ich fühle mich gar nicht als Teil. Ich bin nur Diener dieses Hauses für eine ganz kurze Zeit. Also, aber ich würde mir natürlich wünschen, dass ich nicht so ein schlechter Diener bin, dass es gerade in der Zeit, in der ich oder meine Generation in der Verantwortung für dieses Haus ist, es sozusagen leidet. Nachdem es so lange Menschen sich an diese Region erinnern können, haben sie Diewitz gelebt und erlebt, und ich möchte nicht die Generation sein, die es nun sozusagen im Moor versinken lässt.
Was kann denn Ihr Verein leisten und was kann er nicht leisten? Vielleicht gelingt es uns ja, das in 2, 3 Stichpunkten zusammenzufassen.
Ja, der Verein versucht, die Öffentlichkeit für das Haus zu wahren, überhaupt erstmal das Haus im Augenblick zu schützen. Aber das kann er nur begrenzt, weil die Aufgabe eben sehr, sehr groß ist und es jetzt einer ökonomischen Basis bedarf, die dieser Verein nicht hat. Also er ist der Anwalt für dieses Haus, das kann er begrenzt sein, aber ich glaube, die Aufgabe ist so groß, dass das Bundesland, die Region und der Bund selbst hat ja geantwortet. Er hat gesagt, wir wollen dieses kulturelle Erbe, aber wir als Verein, glaube ich, sind damit im Augenblick doch überfordert.
Haben Sie denn einen Lieblingsplatz im Haus?
Ja, ich bin schon sehr gerne im Arbeitszimmer der Grafen, weil man da wunderbar in diese herrliche Landschaft schauen kann.
Stellen Sie sich mal vor, da kommt jemand auf Sie zu und hat ein ähnliches Vorhaben. Welchen Rat würden Sie aus Ihrer Erfahrung dieser Person mit auf den Weg geben?
Neugier und Liebe zum Haus mitbringen. Na und natürlich ein dickes Portemonnaie, also weil sonst geht's nicht.
Und wie sehen Sie die Zukunft? Gibt es eine Vision für Diewitz? Also eine konkrete?
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, das wollen alle wissen. Also die konkrete Version von Diewitz kann nur sein, es muss leben und von den Menschen angenommen sein. Von seinen Besitzern, seinen Eigentümern und in die nächste Generation getragen. Das ist seit 700 Jahren so. Und ich glaube, das ist die Mission dieses Hauses. Geschichte zu erzählen, Geschichte fortzuschreiben und Geschichten erleben zu lassen.
Wie kann man denn auf Sie zugehen, wenn man den Verein unterstützen möchte?
Ja, also wir haben einen kleinen Internetauftrag, das ist gar kein Problem. Man kann uns direkt ansprechen und wir versuchen ja Veranstaltungen über das Jahr durchzuführen. Die kann man sehr gern besuchen und wir suchen auch durchaus nach Mitstreitern, gar keine Frage. Also wer da Lust hat oder wer sich vorstellen könnte, die Wasserburg in die Zukunft zu führen, auch da sind wir sehr offen. Also wir sind nicht angetreten, um das Haus zu besitzen, sondern um es zu retten. Und wenn jetzt irgendjemand meint, also das ist das Haus, mit dem wir für das Haus Diewitz eine Zukunft sehen, dann würde uns das sehr freuen und wir würden sehr gerne in den Dialog treten.
Ich möchte nochmal rückblickend die Frage stellen, entspricht denn das, was Sie geschaffen haben, auch dem, wie Sie es sich ursprünglich mal vorgestellt haben? Oder anders formuliert, wie lebt es sich zwischen Ideal auf der einen Seite und der Wirklichkeit auf der anderen?
Ja, Sie haben es mit der Frage schon ein kleines bisschen impliziert, weil Sie es geahnt haben, nehme ich an. Also zwischen Ideal und Wirklichkeit ist da wirklich eine große Lücke. Ich hatte es vorhin gesagt, 2007, 2009 hat der Landkreis begonnen mit einem Nutzungskonzept für die Wasserburg Diewitz. Die Bassewitz, Horst von Bassewitz, damals beantwortet, hat gesagt, also wenn wir sofort anfangen, dann hat Diewitz eine gute Zukunft. Und die Zeit arbeitet einfach gegen uns. Und ich bin sehr unglücklich und sehr traurig oft, dass es uns nicht gelingt, diesen Verfall aufzuhalten. Ich bin davon überzeugt, eins der wesentlichen Kulturgüter dieser Landschaft, dieser Region ist und sogar dieses Bundeslandes. Und deshalb macht es mich sehr traurig, dass wir so lange Zeit brauchen, um das in die Köpfe und Herzen zu tragen. Es gibt eine große, große Anzahl von Menschen, die das wollen, aber das Wollen allein reicht nicht. Jetzt müssen Entscheidungen her und wir müssen diese Entscheidungen sehr schnell treffen, weil jeder Tag auch Verlust bedeutet und noch mehr Geld, um es dann in einen Zustand zu bringen, der alle zufriedenstellt. Und deshalb mein Appell, Worte sind genug gewechselt, lasst uns nur endlich Taten sehen.
Was würde der Verlust der Wasserburg Diewitz genau bedeuten für das Land?
Ja, das ist ein Kulturverlust. Ich weiß nicht, man kann es nicht in bare Münze ausdrücken. Das ist, glaube ich, wie der Sonntag im Leben. Also wenn wir diesen Kulturverlust erleiden wollen, kann man das in bare Münze für mich schwer ausdrücken. Aber wir verlieren ein Haus, das wie kein anderes wirklich die Geschichte vom Turmhügel bis in die Jetztzeit erzählen kann. Und davon gibt es nicht so sehr viele. Wenn wir uns die stolzen Schlösser angucken, dann sind viele erst im 16., 17., 18. Jahrhundert entstanden, im 19. die meisten. Und da hat Diewitz schon 500 Jahre Geschichte hinter sich.
Ja, vielen Dank. Das war der Gutshauspott aus der Wasserburg Diewitz. Und bevor wir uns jetzt bei unserem Gast bedanken, vielleicht ist der eine oder andere in unserem Netzwerk des Gutshauspots, der den kleinen Groschen zu viel hat. Wir sind uns sicher, dieser Verein, der hat jede Unterstützung verdient. Herr Dr. Albrecht, gibt's eine Webseite zu der Wasserburg Diewitz?
Ja, die gibt es. Und da gibt es natürlich auch eine Kontonummer, die dringend sozusagen für die Kofinanzierung der Bundesmittel brauchen. Zumindest für die Sicherungsarbeiten jetzt sofort. Gar keine Frage. Die Deutsche Stiftung hat uns schon mehrfach unterstützt und wir sind dafür sehr dankbar und würden uns auch sehr freuen, wenn diese Unterstützung noch ein wenig andauert, bis wir endlich die Herzen und Sinne so weit erweichen konnten, dass wir bereit sind, das Erbe anzutreten.
Wir packen alle Informationen für euch in unsere Shownotes und wir sind gespannt, in den nächsten Jahren hier nochmal vorbeizuschauen. Bis bald. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank für den Besuch und schauen Sie wieder rein auf die Wasserburg Diewitz in hoffentlich besseren Zustand.
Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem Gutshauspod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
Das war der Gutshauspod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.